Herzlich willkommen zum Webinar Schnelle und zuverlässige Datenwiederherstellung und Sicherung mit Azure Site Recovery und Azure Backup. Mein Name ist Benjamin Birkelbach und ich führe Sie heute durch die Veranstaltung. Die Wiederherstellung von Daten ist ein Thema, mit dem sich viele Firmen immer erst beschäftigen, wenn es oft schon zu spät ist. Ich hoffe, das ist bei Ihnen heute nicht der Fall und daher freue ich mich, gleich hoffentlich noch rechtzeitig an unsere beiden Sprecher Martin Steiner und Daniel Platz übergeben zu können. Vorher möchte ich Ihnen noch kurz die Oberfläche, die Sie vor sich sehen, erklären. Links sehen Sie die Fotos unserer beiden Sprecher, darunter eine Liste mit weiteren hilfreichen Links. In der Mitte sehen Sie unsere virtuelle Bühne, auf der Sie Folien und eventuell auch eine Live-Demo sehen. Rechts können Sie Fragen und Antworten stellen. Die Fragen werden von uns im Team eigentlich immer eins zu eins beantwortet. Sollten es Fragen von allgemeiner Natur sein, stellen wir sie am Ende des Casts in die Runde. Bevor ich das Wort an die Sprecher übergebe, möchten wir noch eine kurze Umfrage durchführen, wo ich Sie bitten möchte, direkt in der Präsentation Ihre Rolle auszuwählen. Ein paar Sekunden noch. Gut, ich hoffe, jeder hat die Gelegenheit abzustimmen. Und noch eine letzte Frage. Setzen Sie bereits Systemcenter zur Verwaltung Ihrer Serverinfrastruktur ein? Auch hier möchten wir noch eine kurze Antwort bitten und dann steigen wir direkt ins Thema ein. Gut, ich hoffe, die Zeit war ausreichend. Auch hier nochmal kurz die Ergebnisse. Und dann übergebe ich jetzt das Wort an meinen Kollegen Martin Steiner, der Sie durch die weiteren Präsentationen führen wird.
Ja, ach, von mir einen schönen guten Morgen. Mein Name ist Martin Steiner. Diejenigen von Ihnen, die ja schon in den anderen beiden Webinaren zur Operational Management Suite drin waren, die kennen jetzt die nächsten zwei, drei Slides schon. Für die anderen stelle ich mich nochmal kurz vor. Ich bin seit 3 Jahren bei Microsoft, seit Mai 2015 Cloud-Plattform-Produktmanager. Das sind fast alle Themen, die irgendwas mit Serverinfrastruktur zu tun haben, sowas wie System Center, Server, die Operational Management Suite, die jetzt heute halt Teil ist, aber natürlich auch Produkte wie Azure. Und die Jahre zuvor habe ich mittelständische Kunden zum Thema Azure betreut. Also das Thema Cloud ist mir generell nicht so ganz fremd. Früher war ich vor Microsoft bei diversen Internet- und IT-Firmen in verschiedenen Vertriebs- und Marketingrollen drin. Ich habe mir wie in den letzten Webinaren auch noch Hilfe dazu geholt. Die letzten Male war es ein Partner gewesen. Dieses Mal habe ich den Herrn Daniel Platz dabei. Der ist CIO von der Panthenius-Gruppe. Ist ein Quereinsteiger, ist vor 18 Jahren in die IT gekommen, ist gelernter Speditionskaufmann und bei der Panthenius jetzt schon seit 15 Jahren und dort der IT-Leiter. Was halt hier natürlich ganz interessant ist, das ist ein bisschen ketzerisch oder ein bisschen provokant, vom Saulus zum Paulus, vor 2013, wie viele Kunden gesagt, Daten gehen niemals in die Cloud von uns und jetzt seit anderthalb, 2 Jahren hat sich das ein bisschen gedreht, da wird uns sicherlich was zu erzählen. Genau, und gerade mit dem Ding, die Welt hat sich gedreht, da habe ich jetzt hier zwei plastische Beispiele, die ich in jeder meiner Präsentationen zeige, die schon Präsentationen von mir gesehen haben, werden Sie schon kennen. Also, das ist jetzt, was Sie sehen, ist ein Bild von 2005, das war die Aufbewahrung von Papst Johannes Paul II., da sieht man einfach einen Haufen Menschen stehen, unten rechts in der Ecke sieht man ein altes Klapphandy, aber ansonsten einfach nur Menschen. Und gerade mal 8 Jahre später ist hier ein Foto, gleicher Ort, Vorstellung von Papst Franziskus. Und da sieht man einfach tausende von Handys, Smartphones, Tablets. da sieht man, dass sich die Welt gerade sehr, sehr schnell dreht, technologisch. Und das hat natürlich auch gewisse Herausforderungen für Sie als IT-Pros. Deswegen haben wir die Frage gestellt. Das sind überwiegend IT-Pros und IT-Entscheider und stehen da mit Sicherheit vor großen Herausforderungen. Deswegen sind Sie jetzt auch hier in dem Webinar drin, um zu gucken, was könnte denn so gehen. Und das bringt mich zum nächsten Slide. Die Operations Management Suite umfasst mehrere Produkte, die Sie alle auch einzeln kaufen können. Deswegen haben wir da einzelne Seminare draus gemacht. Das letzte Seminar findet dann nach Karneval statt. Ich glaube, das ist dann Mitte Februar. Da finden Sie aber auch den Link dazu in der Konsole, die Sie vor sich sehen. Und die Operation Management Suite ist halt ein Tool, das es Ihnen ermöglicht, nicht nur unsere Produkte zu verwalten, sei es jetzt on-premise oder auf Azure, sondern Sie können auch Amazon Web Services oder OpenStack, VMware, Linux, völlig egal, können Sie damit entsprechend administrieren. In dem heutigen Teil geht es im Prinzip um Verfügbarkeit und Sicherheit. Das wäre jetzt das englische Schlagwort Business Continuity. Und eine ganz, ganz wichtige Frage, die sich stellen müssen, die sich mit Sicherheit auch stellen, ist: Funktioniert Ihr Business auch ohne die Verfügbarkeit meiner Infrastruktur? Also, da haben Sie gewisse Herausforderungen für. Die Herausforderung ist, dass Sie Tapes ist ein relativ aufwendiger Prozess, ist ein teurer Prozess, ist ein langsamer Prozess, der auch relativ schwer skalieren kann. Da haben Sie natürlich auch wieder das Problem, dass es relativ aufwendig ist zum Wiederherstellen, weil extrem kritische Daten müssten Sie streng genommen, wenn Sie auf Tape sind, dann quasi mindestens 300 Kilometer entfernt an einen anderen Ort schaffen, und dann natürlich die Tape-Backups wieder herzuholen, wieder einzuspielen, das kostet einfach Zeit. Deswegen gibt es halt im Prinzip ja die zwei Fragen, die man sich stellen muss: RTO und RPO. Das eine ist Recovery Time Objective, also wie lange darf ein Geschäftsprozess oder ein System bei Ihnen ausfallen? Und das RPO ist Recovery Point Objective, also wie viel Datenverlust kann in Kauf genommen werden. Das müssen Sie quasi abwägen. Und da ist natürlich dann der Service-Level entsprechend schwierig einzuhalten, wenn Sie ausschließlich mit Tapes zum Beispiel arbeiten würden. Und was wir auch immer wieder feststellen bei Kunden oder auch was ich selber bei Kundengesprächen feststelle: Viele Kunden haben Notfallpläne, das ist super, aber sie haben sie tatsächlich noch nie oder nie ausreichend getestet, weil sie einfach also man kann ja nicht einfach mal den Stecker ziehen und sagen und gucken, was passiert, funktioniert das jetzt alles so, wie wir uns das auch gedacht haben. Und bei der Verfügbarkeit ist es entsprechend wichtig, dass Sie, also wir haben hier im Prinzip zwei Services. Das eine ist Azure Site Recovery, das andere ist Azure Backup, die wir hier quasi behandeln. Azure Site Recovery ist quasi eine Notfallwiederherstellung, Migrationsthema, und Azure Backup ist für langfristige Archivierung von Dateien gedacht. Wenn Sie bei der Verfügbarkeit eine Notfallwiederherstellung machen können, ist es halt wichtig, dass Sie eine einfache Erstellung von Wiederherstellungsplänen haben, und das ist hier der Fall. Und diese Pläne können Sie je nach Ihrer geschäftlichen Anforderung sehr einfach oder sehr, können sehr einfach oder sehr umfangreich sein, und umfassen hier in diesem Fall auch die Ausführung von benutzerdefinierten Windows PowerShell Skripts und Azure Automation Runbooks. Azure Automation Runbooks war Thema beim letzten Webinar gewesen. Das können Sie sich auch als Aufzeichnung quasi angucken, und arbeitet hier wunderbar damit Hand in Hand. Was auch ganz wichtig ist bei diesen Runbooks: Empfehlenswert ist immer, eine Pause für manuelle Eingriffe einzuführen. Nicht, dass Sie unabsichtlich quasi Ihr ganzes Unternehmen auf einmal in die Cloud vielleicht shiften, weil Sie einfach nur was ausprobieren wollten. Deswegen ist da an dieser Stelle die Empfehlung, vielleicht auch einfach manuelle Pausen einzuführen, wo nur eine bestimmte Person quasi wirklich sagen kann: Ja, jetzt muss das Ganze ausgeführt werden. Das wird auf jeden Fall auch unterstützt. Und das Besondere ist, diese Pläne können Sie zu jedem beliebigen Zeitpunkt testen, ohne die Dienste am primären Standort zu unterbrechen. Das hat zwei charmante Gesichtspunkte. Der eine Gesichtspunkt ist, Sie können Ihre Wiederherstellungspläne testen. Das andere ist, Sie haben dadurch eine echte 1:1 Testumgebung, quasi einen Sandkasten, in dem Ihre Entwickler oder wer auch immer spielen kann, ohne dass Sie nur eine halbe Testumgebung quasi haben, was Sie ja sonst machen würden, wenn Sie eine Testumgebung normalerweise zur Verfügung stellen. Natürlich ist auch eine kontinuierliche Integritätsüberwachung drin, und das Ganze wird abgerechnet pro geschützter Instanz. So, und was natürlich auch noch wichtig ist, bei der Notfallwiederherstellung: Sie haben da zwei Möglichkeiten. Das eine ist, Sie benutzen als Backup-Rechenzentrum quasi Azure und haben dann darüber die Kommunikation und die Replikation. Oder Sie haben vielleicht schon ein zweites Rechenzentrum und machen quasi nur die Kommunikation über Azure, das dort sichergestellt wird, ist im Prinzip die Rechenzentren noch live oder ist eins down und kann dann entsprechend umgeschiftet werden. Verschlüsselung, also die Kommunikation ist natürlich komplett verschlüsselt und wenn Sie die Daten nach Azure legen, also quasi Azure als Backup-Rechenzentrum nehmen, ist natürlich auch dort sind die Daten verschlüsselt und Sie können die Verschlüsselung auch für Daten natürlich im Ruhezustand auswählen. So, und das bringt uns auch schon zu Backup. Ich gehe relativ schnell über die Slides drüber, weil ich möchte dem Daniel Platz natürlich am meisten Zeit einräumen. Wenn Sie noch Fragen haben, können Sie natürlich gerne in der Konsole stellen, da gehen wir dann am Schluss drauf ein. So, dann gibt es natürlich noch Backup. Hier ist natürlich wichtig, dass die Daten in der Übertragung im Ruhezustand geschützt sind und die Sicherungsdaten werden in georeplizierten Speichern abgelegt. Das heißt, wir legen die Daten dreimal in zwei verschiedenen Rechenzentren ab. Das ist typischerweise für Europa, Amsterdam und Irland. Und dadurch können wir Ihnen eine garantierte Dienstverfügbarkeit von 99,9% bieten. Und ja, nachdem das anfängliche Seeding quasi abgeschlossen wurde, also sprich die Daten erstmal komplett repliziert wurden, werden in einem festgelegten Intervall natürlich nur noch inkrementelle Änderungen übermittelt. Und durch Features wie Komprimierung, Verschlüsselung, längere Aufbauungszeit und Bandbreiteneinschränkungen wird die IT-Effizienz bei Ihnen zusätzlich gesteigert. Auch hier wird der Preis pro Instanz und Speicherplatz dann abgerechnet. So, und jetzt übergebe ich auch schon an den Daniel Platz von der Panthenius, der Sie jetzt durch die nächsten Zeit führen wird und ein bisschen mal aus dem Nähkästchen plaudern wird.
Das habe ich vor. Danke, Martin. Vielen Dank und auch guten Morgen an alle anderen Teilnehmer. Viele Grüße aus Hamburg an der Stelle, wo unser Headquarter sitzt, wo Panthenius sitzt, wo die zentrale IT ist. Genau, ich möchte etwas erzählen, warum wir uns für die Cloud entschieden haben, warum wir Azure Backup als auch ASR, also Azure Site Recovery, genutzt haben, obwohl ich eigentlich mal der Saulus war und jetzt zum Paulus wurde. Ich möchte zuerst ganz kurz was, und keine Angst, ich halte mich kurz, zu der Gruppe erzählen. Panthenius gibt es seit 1899, also alteingesessenes Hamburger Unternehmen. Und letztendlich sind wir auf dem Versicherungsmarkt unterwegs, wobei wir uns auf da drei Standbeine stellen. Das ist einmal die Panthenius Versicherungsmakler GmbH, die klassische Unternehmensversicherung vermittelt, also ein klassischer Makler ist. Die Panthenius GmbH, daher kennt man den Namen Panthenius wahrscheinlich ein wenig eher. Wer mit Wassersport etwas zu tun hat, wird wissen, dass wir Yachtversicherer sind und dass wir auf vielen Wassersport-Events anzutreffen sind, dass wir eine eigene Regatta veranstalten, die Panthenius Rundskagen und so weiter und so fort. Und dass wir zudem auch das dritte Standbein, die Yachting 24 GmbH, seit einigen Jahren am Laufen haben, wo wir halt online dann auch Bootsversicherungen anbieten. Unser Motto ist, da kann kommen, was will, und das versuchen wir dann natürlich auch in der IT auszuleben oder beziehungsweise zu leben, und deswegen sichern wir uns dementsprechend ab mit Azure, aber dazu später mehr, um Ihnen einfach, weil es einfach mit so der spannendste und aber auch erschreckendste Teil unseres Geschäftes ist, ein paar Schadenfotos für Sie, damit keine Langeweile aufkommt, habe ich drei schöne Fotos rausgesucht. Einen Moment. Genau, einige Eindrücke unseres Kerngeschäftes, und es sollte jetzt eigentlich, genau, ein schöner Katamaran, der da gestrandet ist. Mir blutet da immer persönlich das Herz. Es ist nur, das sind natürlich internationale auftretende Schadenfälle, wo Panthenius dann auch eine Schadenhotline bietet, die wirklich 24/7 erreichbar sein muss. Das heißt, die IT muss zwingend auch 24/7, 365 verfügbar sein. Wenn Kunden bei uns anrufen und tatsächlich ein Problem mit ihrem Schiff haben und jetzt wie hier zum Beispiel in dem Fall einen Mastbruch haben, dann brauchen die schnellsten Hilfe, damit das Schiff nicht abtreibt und es eventuell zu einem Totalverlust werden könnte. Und das ist der Grund, warum wir einfach höchste Ansprüche an die IT haben. Und hier sehen wir zum Beispiel eine große Segeljacht, die gestrandet ist in Argentinien. Da sieht man einfach halt die internationale Aufstellung und damit die Notwendigkeit halt, wie gesagt, dass die IT erreichbar ist, dass sich die Gutachter dann einwählen können bei uns, um die entsprechenden Dokumentationen für das Schiff auch herunterladen zu können bei uns hier in Hamburg. Pantenius IT, ich habe eben schon viel bisschen drüber gesprochen. Ganz kurzer Überblick. Wir haben insgesamt 300 User in 12 Niederlassungen. Die weitest entfernteste Niederlassung ist New York City und dann in Sydney in Australien. Ansonsten hauptsächlich vertreten in Europa. Wir haben dazu diverse Home Offices, wo die Mitarbeiter tatsächlich frei entscheiden, wann arbeite ich denn mal. Also das ist dann tatsächlich auch Bestandteil der Vereinbarung, die Flexibilität von Home Offices. Wir haben die zentrale IT, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die zentrale IT ist hier in Hamburg aufgestellt. Wir stellen für sämtliche Niederlassungen sowie für die Home Offices und so weiter und so fort, stellen wir alles hier in Hamburg via Citrix Xen App zur Verfügung. Das heißt, in den Niederlassungen selbst versuchen wir rudimentärste Hardware einzusetzen, da es einfach halt keine IT-Abteilung vor Ort gibt, sodass wir von Hamburg eigentlich alles warten können. Unsere Prämisse ist, fällt was aus, irgendwie nehmen wir es aus dem Schrank, stellen es hin und es muss sofort wieder laufen, ohne manuellen Eingriff. Und wir haben dementsprechend natürlich auch die IT gewandelt von den klassischen Blechbüchsen, die in die Rex verschraubt wurden, im Laufe der Zeit hin zu einer komplett virtualisierten Umgebung. Haben da vorher, ich will jetzt nicht sagen aufs falsche Pferd gesetzt, aber auf ein anderes Pferd gesetzt und haben vorher mit Citrix Xen Server virtualisiert und sind dann umgestiegen auf Microsoft Hyper-V. Wir hatten mit Xen Server einige technische Probleme, waren schon immer Microsoft gebrandet, mehr oder weniger setzen Microsoft Betriebssysteme ein, seit ich bei Pantenius bin. Und deswegen lag einfach die Entscheidung nahe, Microsoft Hyper-V zu nutzen, weil es, man muss sich einfach keine Fragen bezüglich Kompatibilität oder anderen Problemen stellen. Man konnte erwarten, dass es einwandfrei funktioniert und es hat sich letztendlich auch bewahrheitet. Thema Storage haben wir hier derzeit in Hamburg ca. 90 Terabyte. Das ist schon, finde ich, ganz ordentlich für ein mittelständisches Unternehmen unserer Größe. Und die IT transformiert sich ständig und so ist es auch bei uns noch längst nicht abgeschlossen. Es ist ein ongoing Process quasi. Digitalisierung, Paperless Office und dann natürlich Azure. Ja, führt dazu, dass wir jetzt uns gerade neu erfinden in der IT, so wie man das in der IT eigentlich ständig tut. Und wie schon oft von mir jetzt erwähnt, wir haben Anspruch auf absolut höchste Verfügbarkeit, einfach weil wir eigentlich so gut wie gar keine Wartungsfenster haben. Allein schon bedingt durch die Niederlassung haben wir eigentlich nur den Samstag. Ansonsten wird es schon wieder eng, weil am Sonntag nämlich Australien schon wieder anfängt zu arbeiten, aufgrund der Zeitverschiebung. Ja, totale Abhängigkeit von der IT. Das ist in vielen Unternehmen so. Ich will nicht sagen, dass es bei uns extremer ist als in anderen Unternehmen, aber die IT braucht oder muss dringend abgesichert werden durch ein Disaster Recovery Konzept. Und wir haben uns sehr, sehr lange damit beschäftigt und sind, bevor dieses Cloud-Zeitalter anbrach, haben wir uns halt klassisch mit Hosting und Housing beschäftigt, haben das tatsächlich aus Kostengründen immer abgelehnt, haben uns oft alle 2 Jahre immer wieder Consultants ins Haus geholt, haben das rechnen lassen, wie es aussieht und haben uns letztendlich für eine In-House-Lösung entschieden. Und zwar haben wir gesagt, wenn unser zentraler Serverraum sich in Luft auflöst, zum Beispiel durch einen Brand, dann möchten wir zumindest sicher gehen, dass die Daten komplett und auch tagesaktuell in einem anderen Brandabschnitt liegen und haben deswegen eine Storage-Replikation eingekauft, auch von einem großen US-amerikanischen Hersteller. Und kein Geheimnis draus machen, wir haben eine Data-Core-Lösung eingesetzt und haben also einen redundanten Data-Core-Spiegel hier im Hause betrieben. Es ist an sich schon mal gut. Ist auf jeden Fall besser als nichts zu haben. Das Problem war aber ganz einfach, wenn das gesamte Gebäude beschädigt wird durch einen Brand oder durch irgendwelche anderen Katastrophen, dann würde die gesamte Pantenius-Gruppe ihre Daten verlieren und damit die Grundlage, das Daily Business entsprechend abbilden zu können. Dann kam irgendwann, geh nochmal ein zurück, Entschuldigung, dann kam irgendwann tatsächlich auch bei einem Mittagessen das Thema Azure auf. Und ich habe sofort absolute Abneigung gezeigt. Das war gerade frisch nach Edward Snowden und NSA und die gesamte Affäre und Vertraulichkeit der Daten etc. pp. Gesagt, nein, das geht gar nicht. Unsere Daten bleiben in Hamburg da, wo sie hingehören. Wir machen weiterhin klassisches Tape-Backup, lagern die Tapes auf, zahlen Wartung für die Tape-Libraries, kaufen Tapes noch und nöcher, die ja auch nicht ganz günstig sind und haben einfach so diesen täglichen Aufwand, bis ich mich dann allerdings ein wenig mehr mit dem Thema Cloud beschäftigt habe. beziehungsweise wir uns beim Mittagessen darüber unterhalten haben und ich schon erfuhr, dass Microsoft also auch wie andere große Anbieter, für die haben sich das einfach auf die Fahnen geschrieben, die wollen diese Cloud durchdrücken für Unternehmen, zertifizieren sich dafür und dass Microsoft da mit Azure halt was ganz Großes an den Start bringen wollte, das war mir zu dem Zeitpunkt noch nicht wirklich klar. Weiß nicht, ob ich da in der Fachpresse gepennt habe oder so, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall war ich sehr erfreut darüber, was ich da gehört habe. Zum Beispiel, dass ich halt Microsoft komplett vor allen EU-Mitgliedstaaten oder von allen EU-Mitgliedstaaten hat zertifizieren lassen, dass es entsprechende Data Center, also Rechenzentren von Microsoft auch innerhalb Europas gibt. Und so haben wir uns mehr und mehr damit beschäftigt und sind dann auch da letztendlich zu der Entscheidung gekommen, dass wir prädestiniert sind für Azure, einfach aufgrund der Tatsache, wir sind schon sehr, sehr Microsoft-lastig. Also sprich, wir setzen hauptsächlich Microsoft-Produkte ein. Wir virtualisieren mit Microsoft Hyper-V und natürlich der kaufmännische Part. Wir haben eigentlich schon fast alles gehabt an Lizenzen, um sofort loslegen zu können. Und das war natürlich ein ganz, ganz großer Pluspunkt. Und je mehr wir uns mit Microsoft Azure beschäftigt haben, desto mehr wuchs in uns eigentlich die Überzeugung, dass das für uns die richtige Lösung ist. Jetzt sind wir hier natürlich in Hamburg nur ein kleines Rad in einem großen internationalen oder in einer internationalen Gruppe. Und das größte Problem war für uns das Thema Datenschutz. Wir handeln hier natürlich mit Daten der internationalen Niederlassungen, ob es Amerika, also Nordamerika sei, ob es England ist oder Österreich und so weiter. Also man trifft auf sehr, sehr viele unterschiedliche Rechtsprechungen und wir haben uns dann erstmal das Thema Datenschutz auf die Fahnen geschrieben, haben erstmal geprüft, ob das alles letztendlich so umgesetzt werden kann von uns und haben auch natürlich die Niederlassungsleiter mit reingenommen, der entsprechende Niederlassung, die dann wiederum mit ihren Fachanwälten vor Ort das gesamte Konzept geprüft haben. Natürlich viel mit Microsoft diskutiert, viel mit unserem internen Datenschutzbeauftragten diskutiert und sind zu dem Schluss gekommen, dass das, was Microsoft da anbietet und mit den Zertifizierungen, die Microsoft da anbietet, wir sehr wohl Azure Site Recovery nutzen können und zwar unter Berücksichtigung der jeweiligen gültigen Datenschutzbestimmung des jeweiligen Landes. Und die einzige Einschränkung, die wir gemacht haben, ist, dass die Daten Europa nicht verlassen dürfen. Und das haben wir jetzt tatsächlich auch vom Setup so abgewickelt. Wir haben unsere Daten im Rechenzentrum in Amsterdam liegen und es wird nochmal komplett gespiegelt nach Dublin, also nach Irland. Und es wurde letztendlich von allen beteiligten Daten- oder Informationsinhabern der Gruppe wurde das letztendlich abgenickt. Und das hat mich schon sehr überrascht. Ich habe eigentlich gedacht, als wir mit dem Projekt starteten, dass es an der Thematik Datenschutz scheitern würde, weil Snowden, NSA, es ist alles noch nicht lange her, es ist heute noch in aller Munde und trotzdem nutzt eigentlich jeder privat schon die Cloud. Viele wissen es ja gar nicht, dass sie die Cloud nutzen, beziehungsweise behaupte ich zumindest, dass viele Smartphone-Nutzer, dass denen das überhaupt nicht bewusst ist. Natürlich nicht aus dem IT-Bereich, sondern eher so aus meinem privaten Freundeskreis. Und für uns war das der Startschuss, letztendlich jetzt loszulegen. Und seitdem nutzen wir Azure Backup als auch Azure Site Recovery. Die Folie jetzt, ich habe die ein bisschen vorgegriffen, ist letztendlich ja nochmal eine Zusammenfassung, warum Azure Site Recovery für ein Unternehmen, das eine zentrale IT hat und wahrscheinlich wichtig ist. Ich denke, darauf brauchen wir nicht weiter eingehen, das wird jeder verstanden haben, das wusste wahrscheinlich auch schon vorher jeder. Nichtsdestotrotz wollte ich es natürlich anbringen. Deswegen gehe ich gleich weiter zu Folie 2. Die IT-Abhängigkeit, wie man vorhin an den Schadenbildern gesehen hat, passieren weltweit entsprechende Schäden, die bei uns versichert sind, wo der Kunde uns erreichen möchte, um halt wirklich auch Hilfe zu bekommen, um den Schaden zu minimieren oder um ihn halt zu melden oder wie auch immer. Wir müssen also ganz einfach nonstop erreichbar sein. Die IT muss einfach laufen und die Digitalisierung, also sprich Paperless Office, Einführung eines Dokumentenmanagementsystems, ist ein Projekt, was parallel noch läuft, erhöht einfach diese Notwendigkeit an der Verfügbarkeit weiter. Ich habe vor 2 Jahren schon gesagt, dass Pantinus 100% abhängig von der IT ist, irgendwie mit dem ich nenne es immer Paperless Office, aber mit der Einführung eines Dokumentmanagementsystems, mit der Einführung der Digitalisierung sind wir, auch wenn es mathematisch natürlich dumm ist, inzwischen bei 120 oder 130%. Ein weiterer Grund, einfach Azure zu nutzen und einfach auf die professionellen Betreiber eines großen Rechenzentrums verbunden, es ist ja nicht nur eins, sondern mehrere, zu setzen und einfach das Thema Ressourcennutzung und Ressourcen zur Verfügungstellung in andere Hände zu geben, weil Panthenius das selbst nicht leisten könnte, außer mit einem Riesenaufgebot an zusätzlichen IT-Mitarbeitern und an eigener Hardware etc. pp. Deswegen ab in die Cloud, ab ins Rechenzentrum. Mache ich auch keinen Hehl draus. Ich sehe das auch überhaupt nicht so, dass ich hier am eigenen Stuhl oder am eigenen Ast, auf dem ich sitze, säge. Es wäre fast schon wünschenswert, dass man die gesamten Workloads jemandem Dritten in die Hand gibt, einfach um dann halt auch Lastspitzen abfangen zu können, um halt durch den Hersteller komplett supportetes System zu bekommen. Wäre halt auch die Möglichkeit, die Panthenius IT irgendwann komplett in die Cloud zu verlagern. Das von Anfang an irgendwie spielen wir mit diesem Gedanken. Wir haben den Gedanken erstmal verschoben aufgrund der momentanen Kostensituation. Und Sie merken, ich spiele hier mit offenen Karten. Wenn man die Maschinen tatsächlich startet, also sie wirklich aktiv laufen auf Azure, bei der Summe an Maschinen, wir reden hier über 140 virtuelle Maschinen, dann reden wir über sehr, sehr hohe Betriebskosten pro Woche, die wir jetzt allerdings anhand der öffentlich verfügbaren Kalkulatoren, die es zum Thema Azure gibt, errechnet haben. Deswegen haben wir erstmal davon abgesehen, das ist Fluch und Segen zugleich. Azure selbst, wenn man die Kostenseite betrachtet, ist eigentlich sehr, sehr charmant, vor allem im Vergleich zu den vorher von uns geprüften Hosting- und Housing-Möglichkeiten. Wir reden dann nämlich ungefähr 50% der Kosten, die ein Hosting- oder Housing-Projekt in dem Umfang gekostet hätte, weil, und das ist das Schöne, man bezahlt bei Azure in Anführungsstrichen nur den Storage. Teuer wird es halt tatsächlich, wenn man die virtuellen Maschinen startet und wenn man in den Rechenzentren dann wirklich CPU-Performance-Arbeitsspeicher und so weiter, wenn man mehr Strom verbraucht, wenn man Wärme erzeugt aufgrund laufender Server und so weiter, dann wird es sehr teuer. Aber tut man das nicht, zahlt man, wie gesagt, in Anführungsstrichen nur den Storage. Und das war für uns wirtschaftlich und kaufmännisch sehr, sehr interessant, so dass wir noch ein Punkt mehr, dass wir uns entschlossen, diesen Schritt letztendlich zu gehen. Die Replikation zu Azure entlastet uns, weil wir einfach auf unseren lokalen Maschinen kein eigenes Backup mehr fahren müssen, wie wir es klassisch gemacht haben. Wir kommen tatsächlich daher, dass wir immer mit Netz und doppelten Boden unterwegs waren und haben tatsächlich damals von jedem Server ein richtiges Image gemacht, ein Vollimage. Und das hatte halt letztendlich zur Folge, dass während des Nachts, wenn das Backup in der Regel lief, die Niederlassungen wie zum Beispiel in den USA oder in Australien dadurch in Mitleidenschaft gezogen wurde, weil bei uns war in der Nacht mehr los im lokalen Netz als tagsüber im Vollbetrieb, wenn die gesamte europäische Gruppe gearbeitet hat. Es lag einfach daran, weil die gesamten Backups-Jobs losgetobt sind und wir haben dann tagsüber auf Band geschrieben. Dann war das schon durch, aber hier war wirklich richtig Last im Netz und das haben die Niederlassungen leider gemerkt. Das fällt inzwischen weg. Jetzt sichern wir ja quasi blockweise in die Cloud, was überhaupt nichts mehr mit dem Schreiben eines Vollimages zu tun hat. Das heißt also, wir haben keine negative Auswirkung mehr des Backups, was sehr, sehr gut ist. Wie ich es vorhin auch schon sagte, dieses gesamte Handling von Backup-Tapes, Tape-Libraries, die gereinigt werden müssen, die befüllt und wieder geleert werden müssen und wo neue Tapes gekauft werden müssen und alles das, was da hinten dran hängt als Rattenschwanz, Sie werden das selber kennen, fällt weg. Das freut natürlich hier hauptsächlich die interne IT, spielt aber kaufmännisch durchaus auch eine Rolle. Wir haben unsere Backup-Tapes tatsächlich extern ausgelagert. Die wurden einmal am Tag abgeholt und dann eingelagert in einem Hochsicherheitsarchiv. Dieser gesamte Aufwand fällt weg und die Kosten damit natürlich auch. Dann das Sorgenkind-Backup-Rechenzentrum, ja, dank Azure ist es auch einfach managebar mit der Personalstärke, die wir in der IT haben. Wenn wir uns jetzt vorstellen, dass wir damals auf eine Hosting- oder Housing-Lösung zurückgegriffen hätten, dann wäre zumindest beim Housing hätten wir da unsere eigene Hardware stehen und diese Hardware müsste gewartet werden und es müsste vielleicht auch mal jemand hinfahren und so weiter. Das fällt alles weg. Und wir haben mit Amsterdam natürlich dann auch mal eine Entfernung, wo es ziemlich unwahrscheinlich ist, dass es Hamburg und die Niederlande gleichzeitig erwischt. Das ist bei vielen Versicherern spielt das durchaus eine Rolle. Die schreiben halt eine bestimmte Mindestentfernung vor, was das Thema Backup-Rechenzentrum angeht. Und das haben wir mit Amsterdam, spätestens auf jeden Fall mit Irland, definitiv erfüllt. Infrastrukturell, hatte ich schon gesagt, war Pantenius prädestiniert, lizenztechnisch definitiv prädestiniert, weil wir mit der Microsoft ein Enterprise Agreement abgeschlossen haben. Nochmal das All-Inclusive-Paket bei Microsoft. Wir haben, als wir überlegt haben, welche Virtualisierungslösung wir zukünftig den jetzt einsetzen, als wir von Citrix Cent Server uns trennten, haben wir die beiden großen nebeneinander gestellt. Das ist genau wie heute noch. Es ist Hyper-V versus VMware und die Kostensituation bei Microsoft sah sehr, sehr viel besser aus und haben uns letztendlich auch dafür entschieden. Und wie gesagt, es ist uns halt wichtig, dass wir setzen Microsoft-Produkte in ein Microsoft-Rechenzentrum ein. Uns ist es in der IT immer sehr, sehr wichtig, im Fehlerfalle nicht mit 10 verschiedenen Lieferanten am Tisch zu sitzen, die sich da gegebenenfalls gegenseitig die Schuhe in die Schuld schieben. Wir haben einen Ansprechpartner und das ist Microsoft, so wie wir es im Bereich der Hardware hier zum Beispiel intern auch gelöst haben. Welche Hersteller da zum Zuge kommt, das behalte ich jetzt mal für mich. Und ist auf jeden Fall etwas eine Strategie, die sich bewährt hat. So wie Martin es schon am Anfang sagte, ist natürlich Azure prädestiniert. Oh, ich brauche mal kurz ein Testsystem, um auch vielleicht mal ordentlich Last zu erzeugen. Wir können jetzt hier natürlich eine eigene VM auf unserem eigenen Storage aufsetzen. Ist die Frage, haben wir diesen Storage, haben wir die Ressourcen, CPU, RAM, alles noch ausreichend zur Verfügung? Oder ist das jetzt nur zum Beispiel für einen vorübergehenden Zeitraum von 1, 2, 3 Wochen oder meinetwegen auch Monaten? Warum nimmt man denn nicht einfach eine virtuelle Maschine auf der Azure-Plattform? Dort ist es nämlich wirklich sehr simpel möglich, innerhalb von Minuten sich einen Windows Server 2012 R2 zum Beispiel zusammenzuklicken mit einem meinetwegen Exchange drauf oder mit einem SQL drauf, wo man dann halt entsprechende Berechnungen oder bestimmte Tests machen kann. Dafür ist Azure prädestiniert. Ich will da ehrlich sein, wir haben es derzeit noch nicht ausprobiert, beziehungsweise wir haben noch nicht die Notwendigkeit, es auszuprobieren, haben aber oder führen immer wieder die Möglichkeit ins Feld, halt einfach das mit Hilfe einer VM zu machen, also mit einer virtuellen Maschine auf Azure. Und es wird sicherlich auch nicht mehr lange dauern, dann werden wir das sicherlich auch mal umsetzen. Ja, genau. Die Probleme, also jeder kann sich vorstellen, dass bei einem Projekt dieser Größenordnung nicht alles rosa ist und dass es natürlich auch Probleme gibt. Wir sind wirklich Early Bird gewesen, was Azure Site Recovery angeht. Wir sind gestartet vor fast genau einem Jahr und hatten am Anfang sehr, 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 sehr viele Probleme, aber zuallererst war es erstmal rein, also die typischen Fragen, irgendwie funktioniert das, ist das wirklich sicher und sind meine Daten sicher und das Thema Skepsis war natürlich ziemlich weit oben bei uns. Wir haben Gott sei Dank das Glück, dass unser Management relativ cloud-affin gedacht hat und letztendlich dieser gesamten Fragestellung offen gegenüber aufgestellt war. Dann zum Thema Datenschutz hatte ich schon was gesagt, war eigentlich mit einer der schwierigsten Punkte, konnten wir aber dann relativ zügig auch lösen, hat mich selbst überrascht. Dann ist es natürlich so, dass wir alle unsere virtuellen Maschinen, 140 in Summe, und wir reden hier über einige Terabyte, die müssen wir jetzt irgendwie von hier nach Amsterdam kriegen. Dass wir da nicht mit der USB-Platte losmarschieren können, ist klar. Das wird natürlich nichts. Das heißt, das Thema Bandbreite hat uns relativ schnell eingeholt. Wir sind hier in Hamburg oder waren damals mit einer 100-Mbit-Leitung synchron angebunden und über das auch der ganz normale tägliche Wahnsinn lief. Also sprich, darüber unsere eigenen Webserver stehen hier, die Niederlassungen waren teilweise über die Leitung angebunden. Es wurde darüber gesurft und so weiter und so fort. Das heißt, die Leitung war an sich schon relativ ausgelastet. Wir haben nie die 100 Mbit erreicht, aber immer so ein Grundrauschen zwischen 30 bis 40 Mbit war einfach aufgrund des Daily Business darauf schon vorhanden. Und dann haben wir angefangen, mit Azure zu replizieren. Azure bringt da, oder beziehungsweise die Azure Agents bringen da eigentlich eine ganz kluge Funktionalität mit. Auch kein Hexenwerk, aber es ist einfach gut, dass es das gibt, und zwar Load Balancing. Man kann halt ganz genau sagen, wenn ihr repliziert, dann nutzt bitte maximal diese Bandbreite, sodass eine komplette Überreizung der 100 Mbit eigentlich ausgeschlossen war. Nichtsdestotrotz, nach Wochen des Dahindümpelns haben wir gesagt, so geht das eigentlich nicht weiter, das dauert alles viel zu lange. Vor allem muss natürlich auch im Falle eines Recoveries müssen die Daten aus der Cloud natürlich auch schnellstmöglich wieder den Weg nach Hamburg antreten können. Und wenn man dann nur ein paar Mbit zur Verfügung hat, dann wird es natürlich irgendwann schwierig. Wir haben deswegen mit unserem Provider hier gesprochen und Gott sei Dank, infrastrukturell sind wir hier ganz gut aufgestellt in der Gegend in Hamburg, wo wir sitzen, und haben auf 300 Mbit erhöht und hatten dann tatsächlich ja, über 200 Mbit on top für die Azure-Replikation, als auch für Azure Backup. Und das hat das natürlich alles extrem beschleunigt. Und ja, derzeitiger Stand ist, dass wir mit dem Azure Backup komplett durch sind, ist die Replikation durch, sind also quasi nur noch Änderungsreplikation jetzt. Und dass wir auch mit Azure Site Recovery so gut wie durch sind. Ein Stolperstein hat sich ergeben, das war ganz interessant, also, beziehungsweise es wurde in den gesamten Planungsgesprächen, ich weiß nicht, ob es vergessen wurde oder ob es für nicht ganz so wichtig gehalten wurde, aber es war der hohe Storage-Bedarf. Und zwar ist es nicht möglich, dass der bei Backup to Azure ist es nicht möglich, halt direkt in die Cloud zu backupen, einfach weil man zu hohe Latenzen hat, weil teilweise auch die Leitung dann vielleicht doch mal ausgelastet ist oder meinetwegen, weil das Rechenzentrum, was eher unwahrscheinlich ist, aber man weiß es ja nie, eventuell ein Problem hat, möchte Backup to Azure, also wir machen das mit dem Data Protection Manager von Microsoft, möchte natürlich erstmal die Daten dahin schreiben, wo sie schnell weggeschrieben werden können. Das heißt, wir brauchten für unser gesamtes Backup in den Cloud einfach nochmal intern Storage, also Backup to Disk, wo der DPM die Daten hinschreiben konnte. Und das hat uns nicht überrascht, aber also dass man rechnet ungefähr mit dem Doppelten am Storage-Bedarf von der Menge, die man sichern will. Möchte man also 35 Terabyte sichern, dann sollte man 70 Terabyte freien Storage in der Hinterhand haben. Wir haben dann dafür relativ simpel gehalten, natürlich auch mit Kostendruck verbunden, haben wir uns eine NAS hingestellt, die mit 4x1 Gigabit angebunden ist, und machen darauf dann erstmal mit dem DPM Backup to Disk, und von daraus wiederum wird es dann in die Cloud, also zu Azure, übertragen. Ist einfach ein Punkt, den wir nicht auf dem Zettel hatten, war natürlich die Investition nötig, einige tausend Euro, um die NAS anzuschaffen, aber läuft auch seitdem sehr, sehr zufriedenstellend. Probleme aufgrund der vielleicht langsameren Antwortzeiten der NAS haben wir nicht verzeichnen können, also das ist vollkommen ausreichend und unserer Meinung nach eigentlich eine optimale Lösung gewesen. Natürlich Azure, wie gesagt, wir waren Early Bird, gab es Probleme, Kinderkrankheiten, ich nenne es auch bewusst so, weil sich viele davon zwischen den Wohlgefallen aufgelöst haben. Wir haben, das brennt mir eigentlich oder brannte mir am meisten unter den Nägeln, eines unserer wichtigsten Systeme, ist unser Microsoft Exchange Server, den wir hier natürlich auch für die gesamte Gruppe zur Verfügung stellen und mit dem wirklich jeder Mitarbeiter arbeitet. Und wir haben der Exchange 2013 im Einsatz in einer DAG. Ein Database Availability Group besteht aus zwei Servern, und das war einfach schlicht und ergreifend durch Azure nicht supported. Wir hätten natürlich diese virtuelle Maschine, oder also sie besteht momentan aus einem physikalischen, einem virtuellen Exchange Server, wir hätten die virtuelle Maschine natürlich trotzdem nach Azure replizieren können und sichern können, aber wenn die Maschine dann nicht wieder hochgelaufen wäre, dann wäre das seitens Microsoft nicht supported gewesen. Und es ist einfach unglaublich irgendwie, in welchem Tempo halt solche Kinderkrankheiten bei Microsoft ausgebügelt werden. Es hat nicht lange gedauert, dann kam die Meldung, dass Exchange 2013 sehr wohl jetzt supported ist. Dann kam die Meldung, also wirklich nur Wochen später, dann kam die Meldung, dass auch eine DAG supported ist. Und so würden wir sicherlich noch, nicht sicherlich, mir fallen noch einige Punkte mehr ein, wo Microsoft wirklich innerhalb kürzester Zeit Nicht aufgrund unserer Anforderungen, sondern weil es einfach wahrscheinlich der Markt an sich komplett fordert, Azure weiterentwickelt hat. Und ich, wenn es sich in dem Tempo weiterentwickelt, wie es das letzte Jahr getan hat, dann freue ich mich sehr zu sehen, wo wir zum Beispiel in 2 Jahren stehen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch Kinderkrankheiten, die sie leider anscheinend nicht in den Griff kriegen. So gibt es zum Beispiel das Problem, dass man Volumes, die größer als 1 Terabyte sind, dass wir die derzeit nicht in zu Azure spiegeln können. Wir können sie sichern, ja. Wir können sie aber nicht mit Azure Site Recovery absichern. Also sprich, wir müssten dieses Volume auflösen. Wir müssten dann ein Stride Volume machen, also quasi ein großes Volume, was aus mehreren der unterliegenden Volumes besteht. Und wir hoffen hier, es betrifft 2 virtuelle Maschinen, die auch sehr wichtig sind. Unter anderem File Server kann sich jeder vorstellen, dass da mehr als 1 Terabyte groß ist. Wir warten darauf, dass es da seitens Microsoft eine Lösung gibt und sind auch überzeugt, dass es die geben wird. Allerdings schleppen wir dieses Problem jetzt schon 1 Jahr mit uns rum und ja, wir hoffen, dass sich da bald was tun wird. Die Lösung habe ich wahrscheinlich jetzt schon alles erzählt, aber egal, wir gehen die Punkte nochmal durch. Die Verlagerung des gesamten Backups in die Cloud ist zu 100% abgeschlossen, sagte ich vorhin. Dann unser zweites Rechenzentrum. Rechenzentrum ist da eigentlich so ein bisschen der falsche Ausdruck, ist halt unser Disaster Recovery Standort, bedeutet einfach, wenn Hamburg ausfällt, so der Plan ist, dass wir die virtuellen Maschinen aufgrund eines Wiederanlaufplans, die man auf Azure konfigurieren kann, dass die entsprechenden, ja, dass die gesamte Systemumgebung dort wieder hochfährt. Die 75% kommen zustande, einfach aufgrund der Tatsache, dass es halt zum Beispiel diese 2 Server gibt, die über ein große oder Volumes größer 1 Terabyte haben, die fehlen halt derzeit noch und wir werden da mit unseren Consultants weiter dran arbeiten und auch die Entwicklung seitens Azure beobachten, sodass wir dann dort bei 100% stehen sollten. Die Möglichkeit zur schnellen zur Verfügungstellung von Testsystemen sprach ich schon an, haben wir derzeit noch nicht genutzt, aber wir könnten es jederzeit und das ist halt das Schöne. Und ja, also das da eigentlich war es das von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte Ihnen so einen kleinen Überblick geben, wie wir Azure einsetzen oder die 2 Azure-Dienste für Pantenius nutzen, warum wir es tun. Und wir freuen uns, Martin, du hörst ja zu, hoffe ich. Wir freuen uns auf Fragen und Anregungen und Anmerkungen.
Ja, erstmal vielen Dank von unserer Seite für den Einblick in Ihre Geschäftsprozesse. Der Herr Steiner ist gerade auf dem Weg wieder in die Phone Bridge.
Okay.
Jetzt eine kleine Sekunde gedulden. Vielleicht dann schon mal vorgezogen von mir. Vielleicht dann schon mal vorgezogen von mir. Wir sind noch nicht am Ende jetzt, aber wenn wir dann durch sind, öffnet sich für Sie noch eine kleine Umfrage zu unserem Webinar, wo Sie gerne dran teilnehmen können, wenn Sie das wollen. Ja, da ist der Herr Steiner auch wieder. Ich übergebe einfach mein Headset aus technischen Gründen. Eine Sekunde bitte.
Ja, so ist das manchmal. Hätten wir das alles in der Cloud, wäre es einfacher. Jetzt habe ich tatsächlich mit meinem lokalen Device Herausforderungen. Aber wir sitzen ja Gott sei Dank mit mehreren Leuten im Raum und da kann man das Headset einfach teilen. So, wenn Sie Azure testen möchten, gibt es jetzt erstmal hier natürlich den Links, das erste. Wenn Sie sich Azure Backup, Azure Site Recovery anschauen wollen, da habe ich Ihnen da die beiden Links eingefügt. Und generell, wenn Sie sich über Preise informieren wollen, gibt es halt den Price Calculator. Was vielleicht noch eine interessante Frage wäre, Daniel, du hast ja erzählt, dass du oder dass ihr halt extra noch Hardware anschaffen musstet, aber ich glaube, wenn man die Gesamtkosten sich betrachtet, habt ihr ja schon sehr, sehr ordentlich Geld mit der aktuellen Lösung gespart. Kannst du da was zu erzählen, so grob, ein bisschen noch aus dem Nähkästchen oder würdest du zu tief in eure Unternehmen reinblicken?
Nö, gar nicht. Also der ganz große Vorteil damals war einfach, wir kamen halt, also wie gesagt, wir sind immer Microsoft gebrandet gewesen, haben immer Microsoft-Produkte eingesetzt und haben auch vor Hyper-V schon virtualisiert. Sprich, wir hatten die entsprechenden Data-Center-Lizenzen im Zuge eines Enterprise-Agreements mit Microsoft. Die haben wir bereits in Benutzung gehabt und von daher war der Umschwung auf Hyper-V letztendlich für uns ja eigentlich nur die physikalischen Virtualisierungshosts zu kaufen und ein bisschen Netzwerkgeraffel drumherum. Die Lizenzen, das ist das, was meistens halt mal ins Geld geht, die hatten wir schon und deswegen haben wir uns dann letztendlich auch für Azure entschieden, beziehungsweise für Hyper-V entschieden, weil das kommt halt alles aus einer Hand und das war ein wichtiger Punkt für uns. Und die von mir angesprochene Investition in eine NAS, gut, also es war jetzt von den Kosten übersichtlich, aber es ist halt einfach ein Punkt, über den wir gestolpert sind und wo wir erstmal gesagt haben, oh Moment, uns war das überhaupt nicht bewusst, dass wir jetzt irgendwie das Doppelte oder es gibt sogar Stimmen, das dreifache Volumen einfach nochmal notwendig ist, wenn wir mit DPM entsprechend sichern, um es dann vom Local Storage oder vom angehängten Storage hier im internen Netz nochmal in die Cloud zu schieben. Und das hat uns einfach überrascht.
Okay. Und dann hast du ja angesprochen, dass die momentan die Image-Dateien quasi nur ein Gig haben dürfen. Das stimmt. Wir sind uns dessen bewusst. Wie gesagt, leider hat sich mein Notebook verabschiedet. Terabyte. Ja, Gigabyte wäre ein bisschen dünn. Ich komme jetzt leider, wie gesagt, mein Notebook hat sich gerade verabschiedet. Deswegen kann ich jetzt nicht auf die Roadmap gucken. Ich meine, dass das draufsteht, dass sich das in absehbarer Zeit ändert. Ich bin mir jetzt aber nicht hundertprozentig sicher. Also da wird aber was kommen. Also so viel schon mal vorab, was ja vielleicht auch die anderen interessiert, die in der die uns zuhören.
Ich habe gerade heute Morgen nochmal in Vorbereitung jetzt auf dieses Webinar nochmal online geguckt und habe da auch einen Support-Blog gefunden von einem Microsoft-Mitarbeiter. Und das ist tatsächlich die Anforderung, die momentan so die Kunden auf dem Markt, glaube ich, draußen am meisten piekt, wenn man sich das dann mal so ein bisschen, also ich habe mir das ein bisschen durchgelesen, die Kommentare, und das fordern halt sehr, sehr viele. Und es ist tatsächlich auch so, dass viele derzeit von Azure absehen müssen, weil sie halt einfach weil sie halt Volumesgröße 1 Terabyte haben. Und deswegen glaube ich, wird das seitens Microsoft, stand da so auch im Blog, wird es da schon forciert. Und ich denke, dass es dazu bald eine Lösung geben wird.
Ja, dann ist hier noch eine Frage, dann möchte jemand wissen, was ungefähr die 300 Megabit Anbindung kostet, weil ich weiß natürlich, dass das ein Riesenthema ist in verschiedenen Gebieten, aber ich glaube, Hamburg ist da, glaube ich, noch eine glückliche Lage als vielleicht der Schwarzwald.
Das ist eine gute Frage. Also ich guck mal nach. Wir sind ja komplett digitalisiert, hatte ich ja vorgestellt. Das heißt, die Eingangsrechnung gibt es dann auch entsprechend direkt abrufbar für mich. Ich muss nur ganz kurz unser Dokumentmanagementsystem bemühen und dann gibt es diese Info gleich. Dann, also wenn es noch eine Frage gibt, kannst du vielleicht schon mal gerne mit der weitermachen. Ich suche parallel nach der Rechnung.
Dann wird dann noch gefragt, ob du kurz ausführen könntest, warum das NAS-System das doppelte Volumen aufweisen muss.
Das ist eine fiese Frage. Vielen Dank an den, der die gestellt hat. ich kann es ja ganz genau einfach gar nicht sagen. Das hat wahrscheinlich was mit diesen Herstellungspunkten zu tun, dass du halt verschiedene Stände der Datensicherung wieder zurückholen kannst. Wir haben das so gar nicht hinterfragt. Es ist einfach so. Also das wird seitens des Data Protection Managers wird das so gemanagt. Es muss aber was mit den verschiedenen Wiederherstellungspunkten zu tun haben.
Ja, definitiv. Also ich bin mir jetzt auch nicht tausendprozentig sicher. Das ist halt ganz klar Best Practice, das ist die Empfehlung, das weiß ich auch. Und ich gehe auch sehr, sehr stark von aus, dass das genau der Grund ist, weil man einfach hier einfach mal Daten auch intern hin und her replizieren halt muss. Und dann, wenn man sich da irgendwie am Limit bewegt, wird das halt schwierig.
Ja, genau. Also wie man hat halt wir kann einfach verschiedene Stände halt wiederherstellen und deswegen redet man da halt einfach über mehr Daten, als man einfach eigentlich sichert. Es multipliziert sich halt. Und ich habe inzwischen jetzt auch die Kosten gefunden, die belaufen sich auf über 1.700 Euro netto pro Monat für 300 Mbit synchron. Okay.
Dann gibt es noch eine sehr gute Frage, da sind wir noch gar nicht drauf eingegangen. Die Anbindung mit den 300 Megabit erfolgt wahrscheinlich über ExpressRoute. Ich meine, ihr nutzt ExpressRoute, aber es würde tatsächlich auch ohne gehen. Aber da kannst du vielleicht auch noch mal was zu sagen.
Ja, das ist in der Tat ein guter Punkt. Auch das Thema Anbindung der Niederlassung, da sind wir in der Tat nicht drauf gekommen. Also diese 300 Mbit ist keine Express-Route-Leitung. Das ist eine ganz normale Internetzugangsleitung, basierend auf Glasfaser, logisch 300 Mbit, kann man sich denken. Darüber replizieren wir tatsächlich, also ohne Express-Route, zu Azure. Das funktioniert wunderbar. Wir haben allerdings später als, also ich muss ein bisschen ausholen. Wir haben ja mehrere Niederlassungen und diese Niederlassungen sind alle mit Hamburg mit via MPLS-Technik vernetzt. Also sprich, es gibt eine komplette Unternehmensvernetzung in der Hand eines Providers und um dann später die Anbindung der Niederlassung letztendlich zu Azure auch in irgendeiner Art und Weise gewährleisten zu können, haben wir exakt dafür eine 50 Mbit Express Route Leitung in die Niederlande schalten lassen, direkt ins Rechenzentrum rein. Und diese Express Route Leitung ist derzeit mit dem Hamburg, mit dem Standort in Hamburg, also hier mit uns verknüpft. Und Ziel ist es einfach, dass wenn wir hier down sind, warum auch immer, dass dann letztendlich die Niederlassung innerhalb des Netzwerkes komplett auf die andere Leitung schwenken und dann nicht mehr nach Hamburg zeigen, wie es derzeit der Fall ist, sondern komplett in das Rechenzentrum von Microsoft und dass die Clients dort dann wieder ihre ganz normalen Server finden, mit denen sie auch vorher kommuniziert haben. Also wie ein DHCP-Server, wie die Citrix-Server, wie alle Anwendungsserver drumherum und dass die dann einfach ganz normal weiterarbeiten können. Obwohl sie nicht mehr in Hamburg arbeiten, sondern halt auf Azure und das ist halt Azure Site Recovery. Das ist letztendlich das, was wir damit verfolgen. Dass einfach die Niederlassungen weiterarbeiten können, wenn Hamburg steht. Jetzt ist Hamburg das Stammhaus, da sitzen über 100 Leute und damit ein Drittel der Gruppe. Ist natürlich auch nicht gut. Wir werden uns für die Mitarbeiter hier vor Ort haben wir dann tatsächlich werden wir dann unkomplizierte VPN-Zugänge schalten, sodass die in der Lage sind, von ihren privaten Geräten zu Hause. Viele sind natürlich auch mit Laptops ausgestattet. Hamburg ist ja so ein bisschen die Ausnahme, was die Hardware-Ausstattung angeht. Aber dass dann einfach von zu Hause teilweise weitergearbeitet wird. Und das ist dann natürlich Job des Risikomanagements hier im Haus. Dann würde halt ein neues Büro angemietet werden. Dann würde man schnellstmöglich versuchen, da natürlich eine Internetanbindung hinzubekommen. Und das sind alles halt so Szenarien, die man da durchspielen muss. Also einfach nur Disaster Recovery Standort zu halten, ist natürlich schon 80% der Miete. Gar keine Frage, aber dann geht es halt wirklich weiter. Und ja, das ist so, wie wir derzeit aufgestellt sind und wie wir es letztendlich umgesetzt haben.
Prima, danke dir. So, das waren im Prinzip alle Fragen, die jetzt aktuell sind. Also wenn einer noch einen hat, dem Fragen unter den Fingernägeln brennen, dann am besten jetzt schnell schreiben. Ansonsten, dann danke dir schon mal, Daniel, dass du da sehr ausführlich ein bisschen auch aus dem Nähkästchen gebaut hast. Ich fand es auch sehr schön, dass du auch durchaus auch über auch kritische Sachen gesagt hast. Das macht das Ganze halt auch wesentlich authentischer, weil das ich natürlich als Microsoft-Mitarbeiter, als Produktmanager sage, dass das toll ist, ist ganz klar. Aber ich finde es natürlich auch immer wesentlich charmanter, wenn halt auch ein Kunde dazu bereit ist, mal einfach zu erzählen, wie war die Situation und warum haben wir das eigentlich gemacht und wo war es schwierig und wo war es vielleicht gar nicht so schwierig, wie man dachte. Deswegen danke ich dir vielmals. Ansonsten möchte ich noch darauf hinweisen, wie gesagt, nach Karneval oder Fasching, je nachdem, wo Sie sich befinden, ich glaube am 16. oder am 18., wie gesagt, finden Sie in Ihrer Konsole, haben wir dann noch quasi mal einen Zusammenfassungs-Webinar-Termin, wo wir dann quasi ein bisschen globaler über die Operational Management Suite sprechen, weil jetzt ging es ja mehr um einzelne Teile in den letzten drei Terminen. Und die Dienste können Sie alle einzeln und getrennt auch buchen. Nur sobald Sie eigentlich zwei Dienste davon brauchen, zum Beispiel Lagefallanalyse und vielleicht Azure Site Recovery oder Automation oder, dann macht die Suite absolut Sinn. Der Haken ist, und deswegen haben wir die Frage gestellt, wer von Ihnen System Center einsetzt oder plant einzusetzen. Derzeit ist die Operation Management Suite nur als Add-on zu System Center zu haben. Ansonsten müssen Sie die Dienste einzeln buchen. Aber wie gesagt, wenn Sie das interessiert, kommen Sie gerne dann nach Karneval Fasching in das letzte Webinar zur Operation Management Suite Serie. Dann bedanke ich mich bei Ihnen ganz herzlich das Webinar können Sie auch in Kürze quasi sich als Aufzeichnung anschauen, falls Sie es intern noch irgendwelchen Kollegen zeigen möchten. Dann übergebe ich jetzt gerade wieder das Headset an den Kollegen und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
Ja, viele Grüße aus Hamburg. Vielen Dank.
Gut, auch in der Zwischenzeit sind keine Fragen mehr reingekommen. Von daher würde ich sagen, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Nochmal von unserer Seite auch vielen Dank an die Sprecher. Und nochmal der Hinweis auf den Termin am 18. Einen schönen Arbeitstag noch.
Ebenso, vielen Dank.